SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Thomas de Maizière, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind uns zugeschaltet aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Es ist gar nicht so einfach, mit Ihnen überhaupt einen Termin zu bekommen. Heißt das, im Ruhestand sind Sie noch gar nicht angekommen?
Ja, die Frage ist gut, das stimmt. Ich räume mal mein Büro aus. Ich habe zu leichtfertig viele Termine zugesagt. Also das wird noch bis November so gehen. Und das neue Jahr beginnt dann hoffentlich etwas ruhiger.
Freitag, der 8. Oktober, knapp 2 Wochen nach der Wahl. Wie sah denn Ihr Freitag bisher aus? Wenn Sie sagen, Büro ausräumen, haben Sie es heute Morgen schon früh gemacht?
Nein, heute, das ist mein erster Termin. Wir machen das ja morgens um 8. Aber gestern habe ich den halben Tag mit Technik zugebracht. Neben einer Sitzung und einem Vortrag, also Übertragung von Kalendern, Übertragung von Kontakten von einem geschützten Computersystem auf dann zukünftig mein privates. Und da können Sie sich vorstellen, das ist mühsam.
Ich nehme an, dennoch bleibt ein wenig Zeit, um die aktuellen die Sondierungsgespräche zu verfolgen, die ja dann auch in der kommenden Woche anstehen. Es gibt massiv Kritik an der Union, da Infos an die Presse durchgestochen wurden. Armin Laschet hat jetzt gestern Abend erklärt, er möchte einen Neuanfang moderieren. Wie war denn Ihre erste Reaktion auf das Wahlergebnis vor 2 Wochen?
Es kam nicht ganz unerwartet. Es war ja sogar in den Ergebnissen dann noch etwas besser als die letzten Umfragen.
Das schlechteste Wahlergebnis der Union seit 1949.
Es ist eine schwere Wahlniederlage, klar. Und deswegen will ich vor allen Dingen um Verständnis dafür werben, dass in einer solchen Lage die Union nicht gut aufgestellt ist. Das dauert auch lange, das dauert 1-2 Jahre. Jetzt zu erwarten, dass es eine schlagkräftige Gruppe gibt, ist einfach zu viel verlangt. Wissen Sie, wenn eine Fußballmannschaft absteigt, ist sie auch nicht gerade top in der unteren Liga, sondern das dauert. Das wird tränenreich, das wird schmerzhaft, da wird es viele, viele Personalwechsel geben, dann gibt es einen inhaltlichen Neuaufbau. Also rechnen Sie bitte alle wieder mit einer guten und starken Union in 1-2 Jahren und überfordern Sie die Union jetzt nicht nach einer solchen Niederlage.
Dennoch stellt sich natürlich immer die Frage nach Verantwortung. Wäre es ein richtiger Schritt gewesen, wenn Armin Laschet am Wahlabend seinen Rücktritt erklärt hätte?
Nein, das ist natürlich war der Kandidat dann letztlich für die Wählerinnen und Wähler nicht so überzeugend, auch gerade bei uns nicht im Osten. Aber gleichzeitig war die Kür ein Problem, die Sticheleien von Herrn Söder waren ein Problem. Aber das Hauptproblem liegt tiefer. Das Hauptproblem liegt daran, dass man nach 16 Jahren einen Weg finden muss und der ist nicht richtig gelungen. Nicht zu sagen, einerseits ist alles bestens gelaufen, es kann so weitergehen wie bisher, dann sagen die Menschen, das stimmt doch nicht. Und umgekehrt, wenn man sagt, es muss alles neu sein, dann sagen die Leute, warum habt ihr das denn nicht schon 16 Jahre gemacht? Und dazwischen einen Weg zu finden, ist erstens sehr schwer und zweitens ist das nicht wirklich gelungen und vielleicht nicht verwunderlich, wenn man 16 Jahre regiert.
Ja, und Sie haben gerade Markus Söder angesprochen. Jetzt hält Armin Laschet weiter an Jamaika fest. Markus Söder hat Jamaika klar die Absage erteilt. Geht es also weiter mit der Uneinigkeit der Union?
Ich hoffe nicht, aber die Linie ist ja im Grunde jetzt klar. Jetzt sind die anderen dran. Gucken, ob sie eine Ampel zusammenbringen. Die Union würde bereitstehen, wenn das scheitert. Und im Übrigen bereiten wir uns dann auf andere Wege vor, die in der Demokratie auch normal sind. Und der heißt Opposition.
Wenn Sie jetzt dem neuen Bundestag, der am 26. Oktober zusammenkommt, nicht mehr angehören, haben Sie für diesen Tag schon was im Kalender stehen?
Jedenfalls nichts Spezielles. Vielleicht höre ich mir die Rede von Wolfgang Schäuble an als Alterspräsident. Und dann geht das Leben weiter. Wir hatten gestern eine Fraktionssitzung und da hätten die Alten auch noch teilnehmen dürfen. Da habe ich bewusst gesagt, nein, das macht jetzt die neu gewählte Fraktion. Ich gehe da nicht mehr hin.
Ja, jetzt gibt es ja einige, die aus dem Bundestag ausscheiden. Sie haben das für sich vorab entschieden. Für andere entscheidet am Wahlabend der Balken, der dann zeigt, du bist nicht mehr dabei. Ich könnte mir vorstellen, das ist durchaus eine schwierige Situation, weil sich von einem auf den anderen Moment so vieles im Leben verändert. Ist das den Abgeordneten sofort klar? Wie sind Sie immer damit umgegangen?
Nun, bei Wahlen habe ich eigentlich immer gewonnen, wo ich zur Wahl stand. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber das ist so, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe es erlebt, als ich nicht selbst zur Wahl stand und wir sowohl in West-Berlin als auch in Mecklenburg-Vorpommern eine Wahl krachend verloren haben. Und ich habe es erlebt, als ich dann nicht mehr Innenminister wurde. Das ist dann schon von 100 auf 0. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Es ist so, dass Sie im Kopf wissen Sie, dass Sie ein Mandat auf Zeit haben. Aber gleichzeitig müssen Sie ja so arbeiten, auch als Minister, aber auch als Abgeordnete, dass man nicht so arbeitet, dass nach 4 Jahren alles vorbei ist, sondern Politik besteht aus darin, lange Linien zu ziehen. Rente, Digitalisierung, Klima, das sind langfristige Entwicklungen, die man da prägen möchte. Und trotzdem weiß man, dass morgen Schluss sein kann. Und das auszuhalten geht, solange es nicht real wird. Aber wenn es dann real wird an so einem Wahlabend, dann ist das halt schwer und tut weh.
Ja, wenn Sie gerade sagen, im Kopf wissen Sie, dass man ein Mandat auf Zeit hat. Wie ist es jetzt gerade, wenn wir über den Wandel sprechen? Große Volksparteien schaffen sich gerade selber ab. Braucht es da nicht auch einen Wandel, dass politische Karrieren begrenzt sind?
Na, sie sind ja faktisch begrenzt. Die Tatsache, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, die 16 Jahre im Amt war, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Sind Sie, Herr Scholz ist 63 Jahre alt, Herr Laschet ist Anfang 60. Das würde sich da, nicht jeder hat die Konstitution von Konrad Adenauer. Und bei kleineren Volksparteien wird sich das nicht mehr ergeben. Wir haben einen ganz guten Fakt, dass wir ungefähr ein Drittel der Bundestagsabgeordneten jeweils neu haben. Jetzt sind es ungefähr 40%. Das finde ich schon einen angemessenen Wechsel.
Dennoch gibt es ja auch Vorschläge, die Legislaturperioden auf 2 Amtsperioden zu begrenzen. Sinnvoller Vorschlag?
Nein, das gibt es eigentlich nur in Amerika. Und da sieht man, dass zwar der Präsident dann nur 2 Perioden hat, in der zweiten schon eine lahme Ente ist, lame duck, wie man das nennt. Aber im Senat sitzen ganz viele, die seit Jahrzehnten im Senat sind und sehr alt geworden sind. Das halte ich nicht für vorbildhaft. Also ich denke, es gibt auch Verbrauchserscheinungen von Regierungen. Und dann werden sie abgewählt, Oppositionen kommen und das ist der richtige Weg.
Die Versuche, den Bundestag zu verkleinern, sind ja ebenfalls gescheitert. Union und SPD haben die Reform da selbst verhindert. Ist ja im Grunde logisch, sich selbst abzuschaffen, liegt nicht im Sinne des Erfinders. Wie könnte denn anders darüber entschieden werden? Ist eine Volksabstimmung beispielsweise denkbar?
Ich glaube, es wäre richtig, die Legislaturperiode auf 5 Jahre zu verlängern, wie in den meisten Bundesländern. Dann wird auch ein bisschen länger gearbeitet, ohne dass man an den Wahlkampf denkt. Und ich denke, es muss auch nochmal eine Wahlrechtsreform geben. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen auszuleuchten. Die Wahlkreise einfach zu vergrößern ist nicht ohne Probleme. Sehen Sie, mein Wahlkreis hatte 250.000 Einwohner.
In Meißen.
In Meißen, ich war relativ bekannt, da geht das. Aber wenn Sie nicht bekannt sind und anfangen, wie wollen Sie dann Kontakt zu den Menschen finden? Also es gibt viele Systeme. Ich wäre dafür, ein System zu finden, dass die Zahl festgelegt wird, wie sie im Grundgesetz ist. Wir bleiben im bisherigen System und wenn die Zahl erreicht ist, wird abgeschnitten. Das ist auch hart, aber irgendwie müssen wir zu einer neuen Wahlrechtsreform kommen.
Sie haben im Grunde Angela Merkel für die große politische Bühne entdeckt, als sie dem letzten Ministerpräsidenten der DDR, ihrem Vetter Lothar de Maizière, sie als stellvertretende Regierungssprecherin empfohlen hatten. Was hatten Sie denn damals in ihr gesehen?
Ja, gar nicht viel. Das wird auch übertrieben dargestellt. Ich habe in der Tat gesagt, die SPD hatte versäumt, den Posten des stellvertretenden Regierungssprechers zu beanspruchen, was normal ist in der Koalition. Dann habe ich gesagt, dann nehmt doch jemand vom DA. Dass das Angela Merkel war und wie gut sie war, ich hatte sie vorher ein einziges Mal gesehen, war mir überhaupt nicht klar. Dann, als wir zusammen arbeiteten im Büro des damaligen Ministerpräsidenten Lothar de Maizière, meines Vetters, da habe ich natürlich gemerkt, was sie kann und wie gut sie ist. Aber dass sie den Marschallstab im Tornister hatte, dass sie mal Bundeskanzler werden könnte, das habe ich auch in dem halben Jahr des Einigungsprozesses mir so nicht vorstellen können.
Es heißt ja, für Politiker, die ganz nach oben wollen, die brauchen so ein bestimmtes Gen. Also auch diese Kraft, andere Menschen, ja, wenn man es jetzt negativ ausdrückt, andere Menschen auch wegbeißen zu können. War das Angela Merkel schon anzuspüren?
Nein, das ist immer dieses Bild der schwarzen Spinne, die alle starken Männer wegbeißt und so. Das ist irgendwie ein schönes Narrativ, das stimmt überhaupt nicht. Was sie brauchen, ist in der Tat ein Machtgehen. Sie müssen Spaß und Freude daran haben, auch Positionen zu erringen und Macht auszuüben. Jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt, nicht um der Macht selbst willen, sondern um etwas zu erreichen. Das ist Macht in der Demokratie, dass man im Macht nutzt, um ein Ziel zu erreichen. Aber das müssen Sie schon wollen. Wenn Sie das nicht wollen, dann wird es nichts. Und das Zweite ist Konstellation. Es muss auch irgendwie passen, also zeitlich. Da müssen manchmal aus dem richtigen Landesverband kommen, in einem bestimmten Alter sein. Das muss gerade eine Position frei sein.
Stichwort Regionalproporz.
Ja, und Und da muss gerade die entsprechende Position frei sein, um die es geht. Helmut Kohl wollte junge Frauen aus dem Osten fördern. Da war sie halt eine von denen. Aber sie hat dann eben auch was draus gemacht. Sie wurde sozusagen qua Proporz Jugendministerin. Und dann war sie so gut, dass sie dann als ein Umweltminister zu besetzen war, Umweltministerin wurde. Und hätte sie das nicht gemacht, dann wäre sie wie andere als Jugendministerin ausgeschieden und kein Mensch würde mehr von ihr reden. Also Macht, Können und Konstellation, das sind die drei Eigenschaften und Dinge, die man braucht, um in der Politik nach oben zu kommen.
2005 kam dann der Anruf von Angela Merkel an Sie, die Sie zum Chef des Bundeskanzleramts machen wollte. Erinnern Sie sich an den Anruf?
Oh ja, ich meine, wir hatten ja seit dem Jahr 1990 eng zusammengearbeitet. Sie war dann Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, ich war dort Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei. Also wir haben schon sehr eng zusammengearbeitet und aus dem Jahr 1990 stammt auch unsere enge Vertrauensbeziehung. Es gab auch Gerüchte, dass ich etwas werden sollte. Da gab es das Gerücht sozusagen Aufbau Ostbeauftragter, so hieß das damals, war ein Staatsminister im Kanzleramt. Und dann rief die Sekretärin in meinem Büro an, ich war Innenminister in Sachsen. Frau Merkel will Sie am Wochenende sprechen, wo kann sie Sie denn erreichen? Da gingen bei mir alle Alarmglocken hoch, aber ich dachte eben Ostbeauftragter. Und dann fragte sie mich, ob ich Chef des Bundeskanzleramts werden wollte. Und dann haben wir das erörtert, darüber will ich jetzt nicht im Detail reden.
Ich glaube, sieben Stunden hatten Sie Zeit zum Überlegen.
Ich wollte dann genau eine Nacht drüber schlafen. Ich bin Soldatenkind, da gibt es eine alte Regel, wichtige Entscheidung, muss man einmal überschlafen. Da hat sie gesagt, nein. Ich muss es heute wissen, deine Antwort. Und dann habe ich gehandelt um Stunden. Ich hatte dann, glaube ich, auf 5-6 Stunden sie runtergehandelt. Sie wollte es eigentlich in 2-3 Stunden wissen. Aber ich wollte Familienrat halten. Ich wollte mit 2-3 Freunden reden. Ich musste mit meinem Chef reden, dem sächsischen Ministerpräsidenten. Und dann habe ich zugesagt. Das habe ich, der Preis ist hoch. Es ist harte Arbeit. Die Familie war getrennt. Aber ich habe es gerne gemacht und würde es wieder so machen.
Jetzt gibt es auf der einen Seite viel Lob, Auszeichnungen, Ehrendoktorwürden, die Angela Merkel gerade sammelt, wie andere Kontakte in sozialen Netzwerken. Auf der anderen Seite Kritik, dass sie zu viele Probleme liegen gelassen habe. Infrastruktur, Ausbau der Digitalisierung, Klimaziele, die Menschen auf den Wandel nicht wirklich vorzubereiten. Wie fällt denn Ihr Fazit der Regierungszeit Angela Merkels aus?
Das ist viel zu früh zu sagen. Ein Fazit, eine Legacy, wie die Amerikaner sagen, das wird man in 5 oder 10 Jahren so sehen. Wenn Sie mal sehen, Willy Brandt musste zurücktreten, weil es einen DDR-Spion gab und er das Regierungsgeschäft nicht konnte, wurde von Wehner und Helmut Schmidt gestürzt. Helmut Kohl wurde abgewählt. Hinterher waren beides zu Recht große Staatsmänner und man würdigte, was sie geleistet haben. Das ist jetzt viel zu früh, eine Bilanz ihrer sachlichen Leistungen zu machen. Was allerdings, was man schon sagen kann, ist, dass es ein Regierungsstil war, der, glaube ich, in der Welt seinesgleichen suchte. Diese Mischung von persönlicher Bescheidenheit und Härte. Sie kann mit schwierigen Männern umgehen, sie hat Sitzfleisch, sie kann extrem gut verhandeln. Sie ist sehr überragend intelligent, sie merkt sich alles, sie ist empathisch im Gespräch mit den Menschen und den Wichtigen der Welt, sie ist überhaupt nicht durch Luxus irgendwie besonders tief zu beeindrucken. Also diese Art von Kompromissfindung, Krisenmanagement, dieser Stil, der, glaube ich, beeindruckt die Menschen ja auch und das ist eine große Leistung. Wir werden sehen, jeder hat einen anderen Stil, wie sich das dann durchsetzt, aber die Sachbilanz, da müssen Sie mich in 5 oder 10 Jahren nochmal fragen.
Gut, dann sprechen wir über andere Dinge, denn was Sie jetzt nicht erwähnt haben, ist der Humor. Wobei, das wird ja immer wieder gesagt, dass ein ganz besonderer Humor Sie auszeichnet.
Das auch ist über so, sich und sie zeichnet es zu selten. Also, sie hat neulich gerade wieder ein Gespräch, da hat sie wunderbar sächsischen Dialekt nachgemacht, was man ihr gar nicht zutrauen könnte. Sie kann andere Menschen nachmachen, aber sie zeigt ihren Humor eigentlich nur im kleinen Kreis. Sie redet wenig über sich. Sie hat jetzt eine sehr persönliche Rede zum Tag der Deutschen Einheit gehalten, hat der eine oder andere vielleicht gehört. Sie ist eine Pastorentochter, evangelisch, aus dem Norden. Da redet man nicht so viel über sich und seine Gefühle. Hätte sie vielleicht früher etwas mehr machen müssen, aber diese Form von auch Disziplin, dass man nicht so viel zeigt von sich, das gehört eben auch zu ihr.
Das zeichnet Sie ja vielleicht auch aus. Sie sind in Bonn geboren und sind jetzt aber auch schon lange in Sachsen zu Hause. Wie ist denn Ihr Sächsisch?
ganz schlecht. Meine Kinder können das gut, die waren da ja alle in der Schule. Mein Sächsisch ist ganz schlecht, aber ich bin auch so ein Disziplinmensch, das ist wahr. Und meine Wahlplakate waren immer neutral, weil ich nicht wusste, wenn sie aufgehängt werden, ob gerade ein Terroranschlag ist. Und als ich danach dann mal in irgendeiner Talkshow war und einen Witz erzählt habe oder gelacht habe, da haben mir hinterher Menschen gesagt, wir wussten ja gar nicht, dass du lachen kannst.
Haben Ihnen Berater vielleicht mal gesagt, ja, zeigen Sie die Seite auch mal? Denn ja, die Berater sind natürlich auch immer da.
Ja, das ist so und ich habe es Angela Merkel auch gesagt. Aber das ist leichter gesagt als getan. Und wir haben ja jetzt im Wahlkampf gesehen, dass ein Lachen am falschen Platz auch sein Problem hat. Also, aber das muss man vielleicht nicht übertreiben, ob man lacht oder so. Ich will nur um Verständnis werben, dass ein Innenminister, ein Finanzminister, ein Bundeskanzler, das sind Ämter, da ist Disziplin Teil des Amtes. Ein Finanzminister kann nicht plaudern über die Rolle von Banken. Das hat sofort Auswirkungen auf die Börse. Und ein Innenminister kann nicht Witze machen über Sicherheit und so. Also über auch Menschen nicht. Und deswegen ist das ein Preis, den man zahlen muss, wenn man diese Ämter hat. Auch im privaten Leben gilt es, eine besondere Zurückhaltung wahrzunehmen. Denn alles wird ja heutzutage berichtet, getwittert, fotografiert. Ich beklage das nicht, man muss es nur wissen und ich werbe um Verständnis, wenn Politikerinnen und Politiker halt, das erwarten die Bürgerinnen und Bürger ja auch, sich amtsgemäß verhalten.
Sie haben über Führung geschrieben und sagen, Führung bedeutet, Macht zu haben und auszuüben. Nur mit Macht lassen sich die Dinge allein nicht verändern. Was bedeutet Ihnen denn Macht?
Ja, das ist gar nicht besonders originell, was ich da aufgeschrieben habe. Es stammt letztlich von Max Weber, der über Politik als Beruf eine große Rede gehalten hat. Die Deutschen tun sich schwer mit dem Begriff der Macht. Aber überall, wo Menschen zusammen sind, entstehen Machtstrukturen informeller Art. Es gibt Starke und Schwache in jeder Schulklasse, im Lehrerkollegium, überall. Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Macht formalisiert und beschränkt. Natürlich erwarten jetzt die neue Regierung gewählt haben, dass sich etwas ändert. Und dafür braucht die neue Regierung Macht. Also Macht und Demokratie gehören zusammen und sind kein Gegeneinander. Und die muss man dann auch ausüben wollen. Man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man gerne Innenminister ist oder Finanzminister oder Umweltminister. Das ist so.
Nur wie Sie sagen, die Macht alleine reicht nicht. Die Führung ist wichtig. Und Sie kommen dann zu dem Fazit, gute Führung kann man lernen. Dann möchten Sie vielleicht einer zukünftigen Regierung noch einen Tipp mitgeben, denn Christian Lindner, Annalena Baerbock oder Kevin Kühnert, Sie alle haben keine Regierungserfahrung. Was sagen Sie denen?
Einige haben davon mein Buch Regieren gelesen, aber das sage ich jetzt nur aus der FDP, das sage ich jetzt nur im Spaß. Also Macht hat eine dienende Funktion gegenüber der Sache, das haben wir vorhin schon erwähnt. Und zweitens, die Machtausübung muss man auch können und dazu gehört auch ein Handwerk. Und zu dem Handwerk gehören einige Dinge, einiges haben wir vorhin gesagt, Disziplin. Dann, dass das Amt einen bestimmten Ablauf verlangt. Sie müssen immer erreichbar sein, Tag und Nacht als Innenminister. Ich habe mit dem Handy nicht lautlos gestellt 12 Jahre am Bett geschlafen. Sie müssen immer erreichbar sein. Sie müssen immer auch letztlich entscheidungsfähig sein, was für das private Verhalten auch etwas bedeutet. Das sind die persönlichen Dinge, die zum Handwerkszeug gehören. Die anderen Dinge, schnelle Auffassungsgabe, delegieren können, Akten lesen können, einen Apparat führen können, Verhandlungen führen, das ist eigentlich das Kerngeschäft in der Politik. Das sind auch handwerkliche Fähigkeiten, die ein Politiker braucht. Mehrheiten organisieren, Presseauftritte machen, das unterschiedliche Sprachen zu sprechen, je nach dem Empfängerhorizont und trotzdem immer das Gleiche zu sagen und sich nicht zu verbiegen. Das sind handwerkliche Fähigkeiten, die insbesondere ein Regierungsmitglied braucht. Und die kann man auch lernen, muss man aber auch wollen.
Michael Kretschmer, der Ministerpräsident Sachsens, sagt, dass er sich bei Ihnen regelmäßig Rat holt. Welchen Ratschlag haben Sie ihm denn zuletzt gegeben?
Naja, der Sinn solcher Gespräche ist ja, dass man darüber auch in einem noch so freundlichen Gespräch nicht öffentlich spricht.
Als verantwortlicher Minister gehört es dazu, Entscheidungen unter Druck zu treffen. Das haben Sie gerade wirklich gut erläutert. Und Sie beschreiben, wie das 2015 war, als Sie kurzfristig das Fußball-Länderspiel in Hannover absagen mussten. Ihre Wortwahl wurde da vielfach hinterfragt. Wissen Sie noch, wie Sie es damals formuliert hatten?
Ja, ich habe gesagt, Teile meiner Antwort würden die Öffentlichkeit verunsichern. Und diese Antwort hat nicht vor Ort, aber bei allen, die es gehört haben, die Verunsicherung vergrößert und nicht verkleinert. Das will ich ganz kurz erklären. Wir hatten das Länderspiel abgesagt wegen einer doppelten Terrordrohung. Die Drohung bestand darin, erst einen Anschlag im Stadion und dann einen weiteren Anschlag im Hauptbahnhof. Und zum Zeitpunkt der Pressekonferenz waren Zehntausende von Menschen noch im Hauptbahnhof. Das Stadion war geleert. Und da fragt einer ihrer Kollegen, ist die Lage vorbei? So, und in der Lage hätte ich entweder sagen können, ja, dann wären alle beruhigt gewesen. Es war ja auch kein Anschlag im Stadion passiert. Wenn dann aber das im Hauptbahnhof passiert wäre, hätte es geheißen, de Maizière treibt die Menschen in den Tod. Hätte ich gesagt auf die Frage, ist die Lage vorbei? Nein. Dann hätte ich, und dann wäre die Frage gekommen, wo ist denn noch Gefahr? Dann hätte ich gesagt, im Hauptbahnhof. Dann hätte ich vielleicht eine Panik im Hauptbahnhof ausgelöst. In dieser Lage habe ich eine schlechte Antwort gegeben, aber so eine richtig gute ist mir auch im Nachhinein nicht eingefallen. Vielleicht hätte ich sagen können, die Lage ist vorbei, wenn alle Menschen sicher zu Hause sind. Nur dann hätte ein kluger Journalist nachgefragt, also ist sie jetzt noch nicht vorbei. Ja, ein Innenminister darf in so einer Lage nicht lügen, aber man muss manchmal drumherum reden, aus Sicherheitsgründen. Ich habe es halt nicht so geschickt gemacht.
Die Frage ist ja, ob Bürgerinnen und Bürgern nicht einfach zuzumuten ist, zu sagen, die Lage ist gerade einfach so diffus und deswegen räumen wir jetzt sicherheitshalber das Stadion und es gibt noch eine andere Gefährdungslage, über die wir aktuell nicht sprechen können.
Ja, wenn Sie sagen, es gibt eine andere Gefährdungslage, über die wir aktuell nicht sprechen können, ist das eine Variante meines Satzes und hätte auch Verunsicherung ausgelöst.
Das weiß ich nicht. Wenn man einfach auch in der Politik öfter mal sagt, es gibt Dinge, Antworten, die wir noch nicht geben können, wäre das nicht eher ein Bekenntnis, um das Vertrauen, was vielfach verloren gegangen ist, zurückzubekommen?
Das stimmt, dass man oft Vertrauen dadurch gewinnt, dass man sagt, ich weiß es einfach nicht. Aber in so einer Lage muss ein Polizeipräsident oder ein Innenminister jedenfalls nicht einen Beitrag dazu leisten, zusätzliche Gefahren zu hervorrufen, indem er sagt, es ist extrem unsicher und dann gefragt, vielleicht noch wo. Wie gesagt, ich hätte es besser machen können, aber jedenfalls will ich nur das durch die ausführliche Schilderung den Hörerinnen und Hörern sagen, prüfen Sie doch mal, wie Sie geantwortet hätten auf diese Frage, ist die Lage vorbei, wenn ein Anschlag im Bahnhof droht. Wie auch immer, mir ist in der Lage jedenfalls nichts Besseres eingefallen und das ist dann so.
Als Sie 2017 nicht ins Merkel-Kabinett kamen, wie groß war denn da Ihre Enttäuschung?
Naja, das hatte die CSU hatte schon Wünsche auf das Innenministerium angemeldet, indem sie meinen bayerischen Kollegen Joachim Herrmann als Spitzenkandidat nach Berlin geschickt hatten. Da hatte ich schon vielleicht damit gerechnet. Im Laufe der Verhandlungen allerdings war mir klar, dass Joachim Herrmann doch nicht Innenminister werden wollte. Und da es niemand auf den ersten Blick gab, der sonst dafür in Frage gekommen wäre, hatte ich fest damit gerechnet, das Innenministerium zu behalten. Dann hat die CSU so verhandelt, dass Horst Seehofer Innenminister wurde. Ich hatte das zu akzeptieren, aber es kam überraschend. Ich erfuhr es nicht von der Bundeskanzlerin selbst, weil jemand aus der Verhandlungsrunde es, bevor sie mich anrufen konnte, durchgestochen hatte.
Sie haben, glaube ich, mal gesagt, Seehofer interessiert sich gar nicht für die Innenpolitik.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber er war jetzt nicht besonders innerlich oder darauf eingestellt. Natürlich ist ein Ministerpräsident auch verantwortlich für die innere Sicherheit. Aber die Bayern hatten immer tolle Innenminister. Er war jedenfalls kein Innenpolitiker, sondern eher Sozialpolitiker, Gesundheitspolitiker. Er war Landwirtschaftsminister, Ministerpräsident. Das war für mich überraschend. Aber es ging gar nicht jetzt um Seehofer, sondern es ging um die Tatsache, dass ich zu diesem Zeitpunkt fest damit gerechnet hatte, Innenminister zu bleiben und es dann über Nacht nicht mehr sein sollte. Das hatte ich zu akzeptieren. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das muss man akzeptieren im Kopf. Aber das zu verarbeiten hat dann natürlich gedauert.
Hat man Sie fluchen hören im Innenministerium?
Nein, da bin ich auch ein disziplinierter Mensch. Ich habe mit meiner Staatssekretärin gesprochen, meiner Leiterin Leitungsstab, meiner Frau. Und dann habe ich selber eine Erklärung aufgesetzt, die ich dann nach ein, zwei Stunden vor den Fernsehmedien gesagt habe, weil ich wollte gerade durch die Tür und das akzeptieren und wollte sagen, dass ich weiß, dass ein Amt, ein Ministeramt auf Zeit hat. Und das wollte ich gerne selber und nicht unter Druck vortragen. Das ist dann auch gelungen.
Ja, das ist Ihr Credo, dass Regieren ein Regieren auf Zeit ist. Es gab ja immer wieder Rücktrittsforderungen, auch Untersuchungsausschüsse, als das Rüstungsprojekt des Eurohawks gestoppt wurde. Um einen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe ging es da. Haben Sie da zu sehr an Ihren Aufgaben festgehalten? Wie sehen Sie es im Nachhinein?
Ich hatte in der Tat in meiner Amtszeit viele Rücktrittsforderungen. Das ist eigentlich normal in so harten Ämtern. Die Ämter, die ich hatte, sind ja eigentlich immer die harten Ämter. Da geht es immer um Schwarzbrot der Politik. Aber das war in sich nicht ernst zu nehmen. Insbesondere wenn Rücktrittsforderungen von der Opposition kommen, schließt das die Regierung eigentlich eher zusammen. In dem Fall gab es auch Kritik aus den eigenen Reihen und ich selbst war mit mir unzufrieden. Weniger wegen der Entscheidungen der Sache, sondern wegen meines Umgangs.
Ja, Bundeswehrbehörden wollten Dokumente löschen. Die Anweisung hat es tatsächlich gegeben, wurde später dann wieder zurückgenommen. Das lässt das Vertrauen in die Politik natürlich nicht wachsen.
Ja, und ich habe ganz schlecht kommuniziert. Ich habe erst gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, ich gucke mir alle Akten eine Woche an. Und dann ging es auch um die Frage, was habe ich zu verantworten und meine Staatssekretäre, wer kriegt da Schuld zugeschoben? Also es war, das Management der Krise durch mich war schlecht, muss ich im Nachhinein sagen. Und ich habe deswegen auch an Rücktritt gedacht. Und dann war eine Flutsituation und ich war in Magdeburg, besuchte Soldaten, die ein Elektrizitätswerk versuchten, funktionsfähig zu halten, indem sie dort harte körperliche Arbeit leisteten. Und ein Soldat auf dem Rückweg, der mich kannte oder der mein Gesicht ansah, dass ich mit dem Kopf und mit dem Herzen eigentlich woanders war, sagte: Herr Minister, Sie hauen aber nicht in den Sack, oder? Und da habe ich so getan, als wüsste ich gar nicht, worum es geht. Und auf dem Rückflug mit dem Hubschrauber habe ich dann gesagt, ich bleibe im Amt.
Das war quasi für Sie die Aufforderung?
Das war eine Art Aufforderung, die ich rang mit mir. Und dieser Soldat, der das ungefragt sagte, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass alle Soldaten der Bundeswehr wollten, dass ich im Amt bleibe. Aber dass da jemand von außen mir so einen Schubs gibt und sagt, nee, bleib im Amt. Das war für mich der Anlass zu sagen, nein, ich kämpfe und bleibe im Amt. Und das war, glaube ich, im Nachhinein auch richtig.
Die Flüchtlingskrise hat Sie als Innenminister intensiv beschäftigt. Aktuell sind so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie. Kriege, Dürren, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sorgen dafür, dass 82,4 Millionen Menschen ein neues Zuhause suchen. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Es spaltet die Gesellschaft. Wie lässt sich Ihrer Meinung nach konstruktiv damit umgehen, die Forderung nach Anreizen, besonders integrationsfähige Personen und Fachkräfte ins Land zu holen? Die gibt's ja immer wieder. Was glauben Sie, wo stehen wir da nach 4 Jahren? Weiterer Flüchtlingspolitik?
Das Schmerzlichste und Wichtigste ist, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass dies ein Politikfeld ist, was man nicht lösen kann. Sie können Steuern senken oder erhöhen, Sie können Kindergeld erhöhen, Sie können irgendwie eine Rentenpolitik machen, dann haben Sie ein Problem gelöst. Flüchtlingspolitik überhaupt, auch Außen- und Sicherheitspolitik, kann man beeinflussen, dämpfen, fördern, aber nicht lösen. Seit Menschengedenken gibt es Flüchtlingsströme und damit kann man mehr oder weniger umgehen. Also bitte überfordert man nicht die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten von Politik bei der Flüchtlingspolitik. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Grenzschließungen, die wir ja streitig diskutiert haben, jedenfalls keine Problemlösung sind, sondern allenfalls, wenn man das gewollt hätte, irgendwie ein Aufschub für irgendwie etwas. Fluchtursachenbekämpfung, was immer als Lösung genannt wird, hat ja die letzten, sagen wir, 2000 Jahre auch nicht so richtig gut geklappt. Warum soll das jetzt plötzlich klappen? Was wir brauchen, ist eine Mischung von natürlich der Tatsache, dass wir eine humanitäre Verantwortung haben, dass unser Asylrecht gilt und zugleich die Zahlen 2015, 16 zu hoch waren und auch ein reiches Land wie Deutschland überfordert haben, nicht finanziell, aber in der Integrationskraft, in der Stabilität einer Gesellschaft.
Da haben Sie ja beispielsweise auch die Datenbankstrukturen der Sicherheitsbehörden kritisiert, von Bund und Ländern. Hat sich das inzwischen verbessert?
Ja, was den Austausch der Daten von Flüchtlingen angeht, ja, wir haben dort eines der schnellsten Gesetze gemacht, ein Wortungetüm, aber das sagt es ganz gut, Daten Austauschverbesserungsgesetz, woran wir immer noch arbeiten müssen. Und das war jetzt weniger das klassische Flüchtlingsthema als das Terrorthema rund um den Terroristen Anis Amri, der den schrecklichen Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin gemacht hat. Die Zusammenarbeit, auch der Datenaustausch und die operative Verbindlichkeit länderübergreifender Aktionen im Antiterrorkampf, der ist besser geworden, aber der ist noch nicht gut genug. Und ich wünsche mir, und die FDP und die Grünen übrigens arbeiten an dem Thema, dass das Thema, brauchen wir nicht eine veränderte Sicherheitsarchitektur, dass das auch Teil der Koalitionsverhandlung jetzt für eine Ampel werden wird.
Ja, auch die sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht haben Sie beschäftigt, viele in Ihrer Amtszeit. Es waren mehr als 1000 Personen am Kölner Hauptbahnhof. Es gab 1210 Anzeigen wegen sexueller Übergriffe. Wie viele Verurteilungen hat es gegeben? Sie haben es bestimmt verfolgt.
Ja, sehr viel wenige.
36.
Ja, ganz wenige. Da sagen die einen, so schlimm war es ja gar nicht. Und die anderen sagen, das ist ein Skandal für den Rechtsstaat. Ich könnte es mir leicht machen und sagen, der Innenminister war eigentlich nur teilweise zuständig, weil nur die Bundespolizei im Hauptbahnhof beteiligt war.
Nur was ist mit denen, die sexuell angegriffen wurden, die darauf warten, dass Täter zur Rechenschaft gezogen werden?
Ja, da ehrlich gesagt müssen Sie die Justiz fragen. Sie können sich vorstellen, dass ein ehemaliger Innenminister sehr oft sehr unzufrieden ist mit der Justiz. Die Polizisten sind damit unzufrieden, die Bevölkerung ist damit unzufrieden. Nur die Justiz, der Rechtsstaat verlangt konkrete Beweise, wo war genau welche Hand unziemlich an welcher Körperstelle einer Frau. Und das nachzuweisen bei Nacht und Nebel mit schlechten Videokameras, die dann auch noch bestritten werden, dass sie angeblich nicht sein dürfen, da ist die Beweisführung schwierig. Und dann ist es mit solchen Massendelikten, das kennen wir von Fußball-Hooligans und anderen gewalttätigen Demonstrationen auch, da haben wir ein sozusagen Vollzugsdefizit des Rechtsstaats, wenn massenhaft Straftaten begangen werden. Und da gibt es viele Vorschläge der Union, das zu ändern, aber auch das wird man nicht perfekt hinkriegen. Hier war es besonders ärgerlich.
Ja, unsere Zeit ist leider um. Es gäbe noch viele Themen zu besprechen. Arthur Schnitzler hat mal gesagt, ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut. Würden Sie das unterschreiben?
Auf jeden Fall. Und wer den Abschied nicht schmerzhaft erlebt, hat vorher seine Arbeit nicht mit Freude und Leidenschaft gemacht. Und deswegen gehört Abschied Schmerz dazu. Und das ist im Nachhinein auch ein schöner Schmerz.
Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch in SWR1 Leute, Thomas de Maizière.
Alles Gute auch für die Hörerinnen und Hörer.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.